Christus ist auferstanden. Halleluja. Ein 1200 Jahre alter Text. Ich dachte, ich lege gleich einen noch älteren Text nach. Er ist noch mal gut 800 Jahre, knapp 800 Jahre älter. An dem ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdala früh, als es noch finster war, zu der Gruft, also zu dem Grab, und sieht den Stein von dem Grab weggenommen. Sie läuft nun und sie kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber, die liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus. Und er kam zuerst zum Grab. Und als er sich vornüberbeugte, sieht er die Leintücher da liegen. Doch er ging nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft und sieht die Leintücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht zwischen den Leintüchern liegend, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft gekommen war, und er sah und er glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen musste. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Und als sie nun weinte, beugte sie sich vornüber in die Gruft und sie sieht zwei Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo sie den Leib Jesu gelegt hatten. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn genommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sie sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in ihrer Meinung, dass es der Gärtner ist, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdala kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und dass er dies zu ihr gesagt habe. Mit Karfreitag war also alles aus. Da stirbt ein Gerechter nicht gerecht, sondern demütig. Und er kommt nicht zu seiner Gerechtigkeit. Er steigt nicht vom Kreuz. Die Menge hat kein Einsehen. Und er verhaftet die Menge auch nicht auf ihre Schuld. Für Maria und für die Jünger bricht die Welt zusammen. Sie vermissen ihren Herrn und Meister. Und wir versuchen jedes Jahr aufs Neue so zu tun, als wüssten wir nicht, was danach passiert ist. Klar, Jesus ist auferstanden. Und das wissen wir. Und es ist auch gut so, dass wir das bereits wissen. Denn wäre Jesus tot und wäre es auch nur jedes Jahr für 3 Tage, dann wären wir 3 Tage tot. Aber wir leben ja diese neue Realität. Wir leben diesen neuen Bund. Wir leben auferweckt zu neuem Leben, berufen, Kinder Gottes zu heißen, berechtigt, Gott Papa zu nennen. Und diese Realität, die ist für uns als Christen so omnipräsent, so überall, so selbstverständlich. Sie umgibt uns so wie die Luft, die wir atmen, dass wir manchmal vergessen, dass sie da ist. Und dass Ostern jeden Tag ist. Maria von Magdala kommt früh morgen am Ostermorgen zum Grab von Jesus. Warum gleich früh am Morgen? Warum an diesem Morgen? Warum nicht 3 Stunden später? Ich persönlich tue mir immer schwer, früh aufzustehen. Vielleicht war sie eine Frühaufsteherin, aber vielleicht gab es für sie auch einfach nichts Wichtigeres, als den ersten Zeitpunkt abzupassen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Über das Leben hinaus. Das zu tun, was ihnen bisher aufgrund des Sabbats noch verwehrt geblieben war. Und da ist dieser Stein weggerollt. Wir haben bei uns Glastüren montiert im Haus. Und ich bin so ein bisschen ein Egomane, wenn es ums Selbermachen geht. Schaffe ich allein, brauche ich keine Hilfe. Aber bei Glastüren, da brauche ich Hilfe. Weil mit ihren 30 Kilo ist eine Glastür mir einfach zu groß und zu schwer, als dass man sie alleine ausrichten, mit einer Hand festhalten, mit einer Hand die Scharniere verschrauben würde. Das Grab war nicht mit einer Glastür ausgestattet, sondern mit einer ziemlich ausgewachsenen Steintür. So ein großer, schwerer Rollstein. Ihr kennt das alle von Bildern. Und ich glaube, es braucht zumindest mal, mindestens 2 Leute, um so einen Stein wegzurollen. Klar, das erklärt die beiden Engel, die Maria antrifft. Aber 2 Fragen an euch. Einmal aus Marias Sicht. Hey, wie hat die Frau sich morgens, als sie losgelaufen ist, vorgestellt, dass sie diesen Stein da wegbekommt? Und zweitens, aus Sicht von Jesus, dem Auferstandenen, wozu überhaupt diesen Stein wegrollen? Wenig später besucht er seine Jünger und er klopft nicht an, sondern er geht einfach so durch die zune Tür. Das ist aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Marias Frage. Sie hat ein ganz anderes Problem. Sie ist gekommen, Jesus zu salben, wie wir aus den anderen Evangelien lernen. Aber da ist überhaupt keiner mehr, den sie salben kann. Also macht sie in ihrer Ratlosigkeit genau das, was ich in meiner Ratlosigkeit auch immer mache. Sie zieht andere hinzu, die erstmal genauso wenig davon verstehen wie sie selbst. In diesem Fall sind es Petrus und Johannes. Und Petrus und Johannes, die veranstalten ein kleines Wettrennen zum Grab. Und Johannes, der vermutlich ein paar Jahre jünger ist und offensichtlich auch etwas schneller, kommt zuerst an. Und dann ist ihm die Sache aber wohl doch nicht so ganz geheuer. Jedenfalls guckt er mal so ins Grab. Und da liegen die Leintücher, in die Jesus gewickelt war. Und sie liegen da ordentlich zusammengelegt. Warum liegen die da? Was ergibt das überhaupt für einen Sinn? Frage an alle Hobbymörder unter euch. Irgendwelche Hobbymörder? Das Gute ist, ich kann euch nicht sehen, ihr könnt also ruhig strecken, ja? Also, Frage an alle Hobbymörder unter euch. Wenn ihr eine Leiche in einen Teppich einrollt, um sie besser transportieren zu können, rollt ihr sie dann vor dem Transport wieder aus? Es wäre irgendwie sinnlos, ja? Der Teppich ist ja die Verpackung. Amazon verpackt die Dinge ja auch nicht, packt sie wieder aus, verschickt sie. Alles bleibt schön da, wo es hingehört, damit sich keiner schmutzig macht und damit das Ganze nicht ganz so auffällt. 2. Frage an alle Hobbymörder unter euch. Wenn ihr einen Tatort eilig verlasst und beim Einladen in den Kofferraum rutscht euch dieser Teppich von der Leiche, wer von euch legt den Teppich dann ordentlich zusammen? Niemand, oder? Der Teppich bleibt da liegen, wo er liegen bleibt. Vielleicht schiebt er noch zur Seite, dass ihn keiner sehen kann. Ich weiß es nicht. Jesus setzt hier in dieser Geschichte noch einen drauf. Nicht nur, dass die Tücher ordentlich zusammengelegt sind, da ist auch noch dieses Schweißtuch, was über seinem Gesicht lag. Und das liegt fein säuberlich zusammengefaltet, wahrscheinlich auch noch gebügelt, an einem eigenen Ort. Warum? Warum? Und von Johannes, von diesem Jünger, wird hier Erstaunliches berichtet. Er sieht diese Dinge, ja? Damit lernen wir eins, er hat schon mal einen Blick für Dinge, die schön gemacht sind. Ich weiß, wir haben tolle Deko, ja, normalerweise fällt das nur Frauen auf. Er sieht diese Dinge und er glaubt, heißt es da. Nachdem er sich quer durchs Johannesevangelium, genau dieser Johannes, immer wieder geoutet hat, als der, der noch nicht versteht, als der, der noch nicht glaubt, der immer wieder gesagt hat, hey, wir Jünger, wir waren auch nicht die großen Macker. Wir waren nicht die, die Jesus nachgefolgt sind und alles verstanden haben, während alle anderen daneben standen und gesagt haben, was sagt der? Nein, sagt Johannes, wir haben verstanden und wir haben auch nicht verstanden. Und manche Dinge können wir tausendmal hören. Und Johannes sagt sogar von Jesus persönlich. Aber wir brauchen den richtigen Moment und den Heiligen Geist, damit sie nicht in unserem Kopf bleiben, sondern damit sie in unser Herz fallen. Und jetzt braucht Johannes gar nicht mehr als diese Tücher. Und da fällt es ihm wie Schuppen aus den Haaren. Und die ganze Welt öffnet sich zu einem weiten Horizont. Ostern schafft einen weiten Horizont. Die Geschichten sind hier so ineinander verschlungen, deshalb will ich die Personen mal ein bisschen auseinander dividieren. Ostern schafft einen weiten Horizont für Maria. Sie hat sich vermutlich nicht überlegt, wie sie diesen Stein allein wegbekommt. Und da sind zwei Engel. Die interessieren sie aber auch nicht weiter. Wer von euch sieht jeden Tag mal zwei Engel? Könnt man ja sagen, krass, ein Wunder. Zwei Engel, direkte Boten von Gott. Ja, interessiert sie nicht weiter. Weil sie kein Interesse an Engeln hat. Weil es in ihrer Trauer um mehr geht und bei ihrer Liebe. Weil es nicht darum geht, irgendwas Übernatürliches zu sehen. Die Engel sind kein Ersatz für Jesus. Nicht in ihrer Trauer. Nicht in der Beziehung, die abgebrochen ist. Nicht in der Liebe und in der Nähe, die sie sucht. Nicht in diesem Herr und diesem Lehrer, bei dem sie sich verstanden gefühlt hat. Den sie liebt und der nicht mehr ist. Und sie trauert um einen Toten. Und als Jesus sie anspricht, ich weiß nicht, ob ihre Augen vom Weinen verquollen sind oder warum, sie hält ihn für den Gärtner. Und sie sieht ihn und sie erkennt ihn nicht. Maria trauert um ihren Herrn und Lehrer. Und sie erkennt ihn nicht. Ja, wie ist denn das möglich? Und auch hier gibt die Bibel keine klare Antwort. Sie stellt nur immer wieder fest, da erkannten sie ihn, da gingen ihnen die Augen auf. Der auferstandene Jesus, der ihr entgegentritt, ist bereits neue Schöpfung, ist bereits neue Realität, liegt bereits außerhalb des Horizonts von Trauer und Verzweiflung, den Maria gerade hat. Kommt schon aus einer neuen Welt, ist nicht einfach bloß eine schlecht wiederbelebte Kopie eines Jesus, der irgendwann wieder stirbt, sondern ist ewiger König. Aber in Marias Horizont, den sie gerade hat, trauert sie einem Toten nach. Und so schloss sie messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, um es mit Christian Morgenstern zu sagen. Und ihr Horizont reicht noch nicht bis ins ewige Leben. Was nicht geht, geht nicht. Und in ihrer Verzweiflung bittet sie diesen vermeintlichen Gärtner, ja zu sagen, wo er Jesus hingebracht hat. So sag mir doch, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Stellt euch mal diese Maria vor, wie sie den Leichnam eines erwachsenen Mannes durch diesen Garten schleift. Schon wieder lernen wir eines von zwei Dingen über Maria. Entweder sie hatte eine Mitgliedschaft im örtlichen Fitnessstudio. Oder sie denkt an diesem Morgen schon wieder eine Sache nicht nüchtern zu Ende. Und bevor das Ganze jetzt in ein Maria-Bashing ausartet, Menschen, sind in Trauer und Verzweiflung nicht rational. Und das ist auch nicht schlimm. Wir müssen das nur wissen. Sonst laufen wir nämlich Gefahr, uns in unserem Schmerz so zu vergraben, dass wir nicht mehr erreichbar sind. Und Maria ist zu diesem Zeitpunkt noch verhaftet in ihrem Hier und Jetzt. In ihrer Liebe und ihrem Abschiedsschmerz. Und ihrem, das muss ich zumindest noch tun. Und dann kommt der große Twist. Und Jesus spricht sie bei ihrem Namen an. Und plötzlich erkennt sie ihn. Warum bisher nicht? Warum jetzt? Warum, nachdem Jesus sie bei ihrem Namen anspricht? Der auferstandene Jesus ist kein ins Leben zurückgeholter, nicht einer, der einfach nur nochmal wiederbelebt ist. Er ist neue Schöpfung und er bricht als neue Schöpfung in die Zeit ein. Und von der anderen Seite, aus der Ewigkeit kommend, Zeit und Raum schon überwunden habend, spricht Jesus Maria bei ihrem Namen an. Maria. Ihren Namen aus diesem vertrauten Mund kommend, da erfüllt sich Jesaja 43, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und sie erkennt ihren Herrn und Meister als den, der das ewige Leben schon hat, als den, der die Grenze überschritten hat, von der anderen Seite auf das irdische Leben blickt. Rühre mich nicht an, übersetzt Luther. Besser übersetzt wäre, halte mich nicht fest. Ich gehöre nicht mehr in diese Welt. Und die meine Stimme hören, auch nicht. Du auch nicht. Du und ich, wir lassen etwas zurück. Lass es los. Und ich will dir einen neuen Horizont geben. Ich will dir einen neuen Auftrag geben. Du bist noch in dieser Welt und doch ist dein Horizont schon der Ort, von dem aus ich dich gerufen habe. Die Ewigkeit. Ostern schafft einen neuen Horizont. Für Johannes. Da ist dieser Stein weggerollt. Warum? Jesus hätte doch auch durch die Wand gehen können. Aber dann hätte Johannes nicht ins Grab blicken können. Jesus öffnet den Weg und den Horizont für seine Menschen. Er denkt nicht von sich aus, nicht minimalinvasiv und in Notwendigkeit. Ja, was soll's, lassen wir den Stein halt zu, gehe ich halt durch die Wand. Sondern er denkt von uns aus. Im offenen Grab liegen die Binden, fein säuberlich zusammengelegt. So, als wollte Jesus sagen, die brauche ich nicht mehr. Nein, ich wurde nicht einfach gestohlen. Dann wären sie ja weg. Ich habe sie mir auch nicht ausgeborgt, damit ich vorläufig noch was anzuziehen habe. Ich bringe sie dann in ein paar Tagen gewaschen zurück, wenn ich mal auf Besuch komme. Nein, Jesus ist neue Schöpfung. Und er sagt, ich brauche sie nicht mehr. Weil es keinen toten Körper mehr zu bedecken gibt. Ich bin schon neu geschaffen, angetan mit einem neuen Gewand. Kann ich durch Türen gehen? Kann ich in Zeit und Raum einbrechen? Kann ich bei euch sein? Aber ich bin nicht mehr darin verhaftet. Ich bin bereits ewig, neu geschaffen, verherrlicht. Und alles andere weiß Johannes bereits. Er war ja jahrelang dabei, er hat es ja gehört, dass Jesus Gottes Sohn war. Wie er, Johannes, leben kann und soll. Was Jesus gepredigt hat. Und jetzt kommt das letzte Puzzlestück in die Ordnung. Und endlich versteht er. Ja, Jesus musste auferstehen. Er musste aus Zeit und Raum verschwinden. Er musste Zeit und Raum durchbrechen. So wie er sich ihnen freiwillig unterworfen hatte. und für uns die Grenzen des Todes überwinden. Und Ostern weitet Johannes Horizont über Jesu Tod, über seinen Tod hinaus. Und Johannes nennt genau das Glauben. Ostern schafft einen weiten Horizont für die Jünger, die in Angst vor den Juden versammelt sind, verrammelt und sich verstecken. Und plötzlich kommt der Auferstandene durch die geschlossene Tür. Und wieder öffnet sich der Blick in die Ewigkeit. Ostern macht Menschen mit einem weiten Horizont. Weil unser Horizont seit Ostern über die Grenzen unseres Lebens hinausreichen darf. Und ich glaube, es gibt viele Lebensängste, die damit zu tun haben, dass wir den Tod nicht in die Augen schauen können und ihn verdrängen. Und wenn wir den Tod verdrängen, dann ist uns gleichzeitig das Gespür für die Ewigkeit abhanden gekommen. Ich glaube, wir werden besser uns mit den Grenzen unseres Lebens arrangieren und mit ihnen leben können, je weiter unser Horizont über den Tod hinaus in die Ewigkeit reicht. Ostern macht aus uns Menschen mit einem weiten Horizont. Und Menschen mit einem weiten Horizont sind friedvolle Menschen, weil sie gesehen haben, dass Karfreitag zu Ostern führt. Weil sie sich nicht an ihr Recht klammern müssen, sondern überwinden dürfen. Hoffen dürfen und gewiss sein, wissen, dass auf uns ein ewiges Leben mit Jesus wartet. Weil er uns bei unserem Namen ruft. Wie Maria. Und weil er uns kennt. Menschen mit einem weiten Horizont sind wartende Menschen. Sind erwartende Menschen. Weil noch hier und doch schon dort. Weil wir schon etwas wissen von dem, was noch kommt. Weil wir schon etwas erleben von dem, was schon ist. Und doch mit beiden Füßen noch auf der Erde stehen. Wartende Menschen, aber keine ich stelle mich hinten in die Schlange an und warte, bis ich dran bin. Sondern ein ich bin gewiss und freue mich auf das Beste, was noch kommt. Warten. Wir haben den Auftrag, offene Türen zu hinterlassen und keine geschlossenen. Und Jesus fasst das mit seiner letzten Beauftragung ganz klar und ganz kurz zusammen. Wie der Vater mich sandte, so sende ich euch. Menschen mit einem weiten Horizont sind gesandte Menschen. Und Menschen mit einem weiten Horizont sind getröstete Menschen. Weil ihr Herr durch verschlossene Türen geht. Weil er die Jünger in ihrem Lockdown erreicht. Weil er heute dich erreichen will und heute bei dir ist. Und diesen Tag mit dir feiern will. Und Ostern ist, du bist mit den Füßen noch auf der Erde, aber das Herz und die Seele sind schon bei Jesus in der Ewigkeit. Amen.